Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert. Ich habe es eingangs schon erwähnt, am Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wir feiern auch, dass die erste Gemeinde entstanden ist, aber insbesondere feiern wir am Pfingsten, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und ein signifikantes Merkmal davon, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, war, dass sie in dieser himmlischen Sprache, in dem Sprachengebet und in Zungen, je nach Übersetzung, je nach Bibel, dass sie in dieser himmlischen Sprache Gott geehrt haben. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, dann entdecken wir, dass dieses, sag mal, Phänomen immer und immer und immer wieder auftaucht. Menschen wurden mit Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, dieser anderen in dieser himmlischen Sprache Gott zu ehren. Jetzt müssen wir eines verstehen, dass der Teufel eines im Sinn hat, und zwar dir genau das zu rauben, was Gott dir zum Segen geben möchte. Der Teufel, sagt Jesus, ist ein Dieb, der gekommen ist, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Das ist seine einzige Agenda. Wenn wir in das Leben von Jesus reinschauen, dann entdecken wir, dass schon bevor Jesus geboren wurde, der Teufel versuchte, ihn zu eliminieren. Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist, Josef war ihr Verlobter, konnte es überhaupt nicht gewechselt kriegen, und der Teufel hätte es geliebt, wenn Josef Maria einfach hätte steinigen lassen, was nach alttestamentlichem Gesetz durchaus möglich gewesen wäre. Gott hat es verhindert, indem er einen Engel geschickt hat, zu Josef gesprochen hat und sagt: Josef, mach dir keine Sorgen, dieses Kind ist von Gott geschenkt, pass gut drauf auf. Das Kind wird geboren und der Teufel zündet Stufe 2 und er spricht zu Herodes und er wirkt auf Herodes ein. Herodes befiehlt den Kindsmord und eine ganze Generation von Kindern in Bethlehem wird umgebracht, in der Hoffnung, Jesus mit zu erwischen. Der Teufel versucht zu rauben und zu stehlen und zu verderben, was Gott zum Segen für dich in dein Leben bringen möchte. Wieder war es ein Engel, der zu Josef im Traum spricht: Geh nach Ägypten. Jahre später kommt Jesus mit seiner Familie zurück. Und bevor er seinen Dienst beginnt, führt ihn der Heilige Geist in die Wüste, wo der Teufel wieder auf ihn wartet, ihn zu versuchen. Mit welchem Ziel? Ihn davon abzubringen, den Segen Gottes in dein Leben zu bringen. Jesus widersteht dieser Versuchung, er fängt seinen Dienst an, und gegen Ende war Jesus fest entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, in dem festen Wissen, dass sie ihn dort gefangen nehmen werden, dass sie ihn geißeln werden, dass sie ihn kreuzigen werden, dass er sterben wird. Jesus hatte darüber gesprochen mit seinen Jüngern, und so kommt Petrus auf den Plan und sagt: Jesus, besser wir gehen nicht nach Jerusalem. Und Petrus versucht, Jesus davon abzuhalten, sein Leben zu opfern, und der Teufel hätte es geliebt. Und was sagt Jesus zu Petrus? Weiche hinter mich, Satan. Jesus wusste, dass der da spricht, nicht Petrus ist, sondern der Teufel, der durch Petrus spricht und versucht, ihn abzuhalten, den Segen, den Gott schenken möchte, in dein Leben reinzubringen. Jesus hängt an diesem Kreuz, und der Teufel dachte, er hätte gewonnen, Jesus wäre besiegt. Was er nicht wusste, ist, dass Gott größer ist als der Tod und dass Jesus von den Toten wieder auferstehen wird. Der Teufel ist ein Dieb, der gekommen ist, zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Das ist seine Agenda. Wo immer Gott Segen in dein Leben bringen möchte, ist der Teufel hundertprozentig dabei, zu versuchen, diesen Segen aus deinem Leben wieder rauszukriegen. Gott hat Sexualität erschaffen, erfunden, damit zwei Menschen Intimität erleben können auf einer Dimension, auf einer Tiefe, die sonst nicht möglich wäre. Und was Gott zum Segen in dein Leben bringen möchte, versucht der Teufel zu pervertieren, um dich von dem Segen fernzuhalten. Wenn wir unsere Gesellschaft reinschauen, dann entdecken, wie Sexualität pervertiert ist, wie Pornografie überhand nimmt, wie Prostitution, wie Missbrauch, was Gott zum Segen in dein Leben, in das Leben von Mann und Frau, in der Ehe bringen wollte, versucht der Teufel dir zu rauben, indem er Sexualität so entartet, dass sie am Ende kein Segen, sondern ein Fluch für dein Leben ist. Das ist die Agenda des Teufels in jedem Bereich deines Lebens, auch im Bereich deiner Finanzen. Und so könnten wir weitergehen. Aber heute sprechen wir über Pfingsten, wir sprechen über den Heiligen Geist. Auch in diesem Bereich hat der Teufel genau dieselbe Agenda wie überall sonst. Er kommt als Dieb, um zu rauben, zu stehlen und zu verderben. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde und Menschen anfingen, in der himmlischen Sprache zu sprechen, zu loben, zu beten, zu singen, die sie nicht kognitiv gelernt haben, sondern ihnen von Gott geschenkt wurde. Wozu? Zum Segen für sie. Zum Segen für sie. Was ist die Agenda des Teufels, dich von diesem Segen abzuschneiden? Kurze Vorbemerkung noch, bevor wir da nochmal genauer reingehen. Was wir verstehen müssen, ist, welche Kraft deine Zunge hat, welche Kraft deine Worte haben. Jakobus beschreibt im Jakobusbrief die Kraft seiner Zunge. Ich glaube, der Mensch hat 300 irgendwas Muskeln. Die Zunge ist nur ein einziger davon, ein kleiner Muskel, sogar ein verborgener Muskel. Aber Jakobus sagt, dieser Muskel hat so viel Einfluss wie das Ruder auf einem Schiff. Ich weiß nicht, wer schon mal in Hamburg war, so ein Containerschiff begutachtet hat. Das sind gigantische Schiffe. Größer als ein Fußballfeld gefühlt. Hunderte von Containern. Und dieser Ozeanriese wird gesteuert von einem Ruder, das unsichtbar ist. Von einem Ruder, das verhältnismäßig klein ist im Verhältnis zum Ganzen. Aber dieses Ruder hat die Power, die Richtung dieses Riesen zu bestimmen. Und deine Zunge hat die Power und das Potenzial, die Richtung für dein Leben zu bestimmen, die Richtung deiner Ehe zu bestimmen, die Richtung der Beziehung zu deinen Kindern zu bestimmen. Mit deiner Zunge kannst du Freundschaften bauen oder Feindschaften. Mit deiner Zunge kannst du verbinden oder zerstören. Mit deiner Zunge kannst du, mit der Zunge wurden schon Kriege vom Zaun gebrochen. Die Zunge hat so viel Power. Jakobus sagt, die Zunge ist wie das Zaumzeug für ein Pferd. Also wer schon mal auf dem Pferd saß, also nicht so ein Pony, wo Papa und Mama nebenher laufen, sondern so ein großes, wo dann so auf 2 Meter Höhe und wo da oben drauf sitzt und was von unten noch ganz nett aussieht, sieht von oben auf einmal ganz anders aus und du merkst auch, ein PS kann viel sein, wenn du es nicht unter Kontrolle hast. Und du sitzt auf diesem Pferd und versuchst dich an diesem Zügel festzuhalten, weil du weißt, es ist alles, was du hast. Aber wer geübt ist, kann mit diesem Zügel das Pferd steuern, lenken, kontrollieren, wohl dem, sagt Jakobus, der in der Lage ist, seine Zunge zu zügeln. Wenn du es nicht kannst, sagt Jakobus, ist deine Zunge wie ein Feuer. Wie ein Feuer. Und ein Feuer kann wärmen, ein Feuer kann erhellen, ein Feuer kann beschützen, aber ein Feuer kann auch zerstören. Ein kleiner Funke, ein Zigarettenstummel, der noch klimmt, kann einen Waldbrand verursachen. Früher waren wir das gewohnt von Amerika und von Australien. Heute sehen wir es in Spanien, in Portugal und wer weiß, vielleicht auch bald in Deutschland. So, Feuer hat enormes Potenzial. Und Jakobus sagt, deine Zunge hat gigantisches Potenzial. Wenn wir in die Bibel reinschauen, ganz am Anfang, lesen wir, kennt ihr vielleicht aus Kinderbibeln, Kindergeschichten, biblischen Kindergeschichten, der Turmbau zu Babel. So, die Menschen hatten eine Sprache. Nach dem Sündenfall eine Sprache und sie haben sich zusammen gerottet mit einem Plan, einen Turm zu bauen, der so hoch ist, dass er bis zum Himmel reicht. Mit dem festen Vorsatz, dass wenn es ihnen gelingen würde, sie Gott wären. Und Gott sieht auf dieses monumentale Projekt vom Himmel herab und wird sich bewusst, wenn sie eine Sprache haben, wird ihnen nichts unmöglich sein. Eine gemeinsame Sprache hat unheimlich Kraft. Also wer schon mal im Business unterwegs war und versucht hat, mit Leuten zu kommunizieren, ein Projekt durchzuführen, deren Sprache du nicht sprichst. Der spricht auf Chinesisch, du sprichst auf Deutsch, der spricht auf Italienisch. Der beherrscht seine Sprache, du beherrschst deine Sprache und trotzdem versteht ihr euch nicht. Er hochintelligent, du hochintelligent und trotzdem kommt nichts zusammen. Aber wenn Menschen eine gemeinsame Sprache haben, ist erstaunlich, was Menschen in der Lage sind zu kreieren. Und was tut Gott? Er zerstreut ihre Sprache, er verwirrt ihre Sprache und das ist der Grund, warum wir heute Englisch, Französisch und Spanisch in der Schule lernen, weil die Jungs es damals verbockt haben für dich und für mich. Aber Gott hat verstanden, dass eine gemeinsame Sprache kraftvoll ist. Weil die Menschen Böses im Sinn hatten, hat er die Sprache verwirrt, weil er sie nicht in ihre Boshaftigkeit versumpfen lassen wollte. Jahrhunderte später vereint Jesus seine Jünger an Himmelfahrt und sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, lehrt sie, alles zu halten, tauft sie und so weiter. Geht nach Jerusalem, wartet auf die Kraft aus der Höhe. Sie gehen nach Jerusalem, an Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen. Was ist das Erste, was Gott ihnen schenkt für dieses neue, weltumspannende gemeinsame Projekt? Eine gemeinsame Sprache. Denk mal drüber nach. Gott wusste um die Power einer gemeinsamen Sprache. Es war keine kognitive Sprache, es war nicht eine Sprache, die wir lernen können, sondern es ist eine Sprache, die geschenkt wurde durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es wird Menschen eine Sprache geschenkt, die sie nicht kognitiv miteinander verbindet, sondern geistlich. in ihrem Geiste. Vielleicht schon mal im Urlaub gewesen, irgendwo in Italien oder in Afrika oder in Brasilien und eine Kirche besucht, deren Sprache du nicht sprichst. Aber wenn die Menschen anfangen, in ihrer Kirche Gott zu loben, in dieser himmlischen Sprache, und du spürst, ich kann da mitsingen, obwohl ich keine Ahnung habe, was die singen, obwohl ich es nicht verstehe, aber wir sind eins. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir haben denselben Papa im Himmel. Eine gemeinsame Sprache. So, Gott wusste um die Kraft von der gemeinsamen Sprache. Gott schenkt Pfingsten, um die Jünger auszurüsten für dieses Projekt, für diese Aufgabe, in alle Welt zu gehen und Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Und was ist das Erste, was er ihnen schenkt? Eine gemeinsame himmlische Sprache. Rate mal, was die Agenda des Teufels war auf dieses Pfingsten. Der Teufel kommt als Dieb, um zu rauben, zu stehlen und zu verderben. Was der Teufel möchte, in jedem Bereich deines Lebens, die Segnungen Gottes von dir fernzuhalten oder wenn du sie bekommen hast, sie dir wieder wegzunehmen. So was versucht der Teufel, dir diese himmlische Sprache entweder vorzuenthalten oder wenn du sie empfangen hast, wieder auszureden. Interessanterweise kommt der Teufel immer superlistig. Im Garten Eden kam die Schlange zu Adam und Eva und sagte, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume essen dürft? Was hat Jesus wirklich gesagt? Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Stimmt das? Von allen Bäumen dürft ihr essen, nur nicht von diesem einen. Was macht die Schlange? Hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet sterben? Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen? Oder die Schlange verdreht, was Gott zum Guten in dein Leben bringen möchte. Gott schenkt dir und mir, möchte dir und mir eine himmlische Sprache schenken durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Was macht der Teufel? Er verdreht die Worte Gottes im Mund. Im Korintherbrief heißt es, 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 27, schreibt Paulus an die Gemeinde von Korinth, wenn jemand in einer Sprache, in dieser himmlischen Sprache redet, im Gottesdienst, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Und jetzt kommt's, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Was dem Teufel gelungen ist, aus diesem einen Vers eine Theologie zu basteln, dass es verboten sei, im Gottesdienst in Sprachen zu reden. Dabei steht es hier gar nicht. Alles, was hier steht, ist, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Und dem Teufel ist gelungen, diesen Vers aus dem Kontext zu ziehen, eine Lehre drauf zu bauen und Menschen einzureden, dass Sprachengebet gefährlich sei, dass Sprachengebet in dieser himmlischen Sprache zu beten nicht angemessen sei im Gottesdienst in der Öffentlichkeit. Und was wir Menschen daraus gemacht haben, ist, dass wir das Kind in Bade ausgeschüttet haben und nicht nur im Gottesdienst aufgehört haben, in Sprachen zu beten, sondern auch zu Hause oder auf dem Fahrrad oder unter der Dusche oder im Auto oder wo immer wir unterwegs sind. Wenn man Theologie studiert, dann ist einer der Grundsätze, die man lernt, dass es gefährlich ist, eine Theologie auf einer einzigen Bibelstelle aufzubauen. So, die Bibel hat ein paar hundert Seiten, 66 Bücher im Alten und im Neuen Testament. So, und da gibt es einen roten Faden. Da gibt es Themen, die ziehen sich immer wieder durch. Und unser Theologielehrer hat gesagt, die Bibel ist ein einfaches Buch von einfachen Menschen geschrieben für einfache Menschen. So, wann immer du dich auf den Kopf stellen musst, Griechisch, Hebräisch und Kirchengeschichte studieren, um irgendwas zu verstehen, könnte es auch sein, du liegst daneben. Weil eigentlich ist die Bibel ein einfaches Buch von einfachen Menschen geschrieben für einfache Menschen. So, manchmal muss man einfach ein bisschen weiterlesen und gucken, was ist denn so das große Bild, was ist der rote Faden, was zieht sich durch? Gott ist Gott. Gott hat die Welt erschaffen. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Wir Menschen sind sündig. Gott kam in diese Welt, da zieht sich ein roter Faden durch. Und genauso, wenn wir über diese himmlische Sprache nachdenken, dann zieht sich ein roter Faden durch. In der Apostelgeschichte war es normal, Menschen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an, in dieser himmlischen Sprache zu beten. Jetzt taucht auf einmal dieser Bibelvers aus und wir denken, wo passt der jetzt hier rein? Ein zweiter Grundsatz, den man in der Theologie lernt, ist immer den Kontext zu betrachten. Kontext ist King. So, stell dir vor, du bist jemand, also kennt ihr vielleicht, bist in einem Telefongespräch, du bist zu Hause, dein Ehepartner telefoniert, dein Bruder telefoniert und du sitzt nebendran und denkst dir, mit wem spricht er? Kennst du das? Und manchmal erkennen wir es recht schnell so an der Tonlage, an den Themen und so. Das kann nur die Mama sein. Das kann nur der Schwarm sein. Das kann nur der Chef sein. So. Wir verstehen wir hören ja nur die eine Hälfte von dem Telefongespräch mit, aber wir können erahnen, wo die Reise hingeht. Manchmal liegen wir aber auch total daneben. Stell dir vor, du hörst ein Telefongespräch zwischen mir und meiner Frau und alles, was ich sage, ist, wir brauchen dich nicht. Wir kommen ohne dich zurecht. Es ist mir egal, wenn du nach Hause kommst. Und du denkst dir, die stehen kurz vor der Scheidung. Wir brauchen dich nicht. Wir kommen ohne dich zurecht. Es ist mir egal, wenn du nach Hause kommst. Es könnte ein fetter Ehekrieg sein, könnte aber auch ein Liebesbeweis sein. Könnte auch sein, dass meine Frau mit ihren Freunden beim Italiener sitzt und ich zu Hause bin und die Kinder ins Bett bringen sollte. Und sie, weil sie eine Frau ist, nochmal anruft, um zu fragen, ob es geklappt hat. Und alles, was ich sage, ist, Schatz, wir brauchen dich nicht. Wir kommen ohne dich zurecht. Ist mir egal, wenn du nach Hause kommst. Mit anderen Worten, bleib, solange du möchtest. Hab Spaß. Geh noch ein Eis essen. Trink noch was. Hab Spaß mit deinen Freundinnen. Wir brauchen dich nicht. Wir kommen ohne dich zurecht. Und es ist mir egal, wenn du nach Hause kommst. Ich hab dich lieb. Manchmal, wenn wir Dinge aus dem Kontext rausreißen, können wir richtig liegen, aber wir können auch komplett daneben liegen. So, wenn wir diesen einen Bibelvers nehmen, können wir ihn richtig verstehen. Wir können ihn auch komplett falsch verstehen. Was uns immer hilft, ist, den Kontext zu kennen. Dieser Bibelvers steht im Kontext von Kapitel 14 im Buch Korintherbrief. Und dieses Kapitel fängt an, dass Paulus schreibt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle, wenn es irgendwie geht, in dieser himmlischen Sprache redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt, dass ihr prophezeit. Und dann am Ende des Kapitels fasst Paulus nochmal zusammen. Das kennt ihr auch, wenn du ein Gespräch hattest mit deinem Chef, mit deinem Kollegen oder mit deinen Kindern. So, und das ist viel diskutiert und viele Argumente und viele Beispiele. Am Ende ist immer gut, nochmal zusammenzufassen. Können wir nochmal ganz kurz festhalten, was wir gemeinsam besprochen haben. Und du sagst, also was ich dir wirklich sagen wollte, neben all dem, neben allen Emotionen, neben allen und so, was ich dir wirklich sagen wollte, ist Folgendes. Und Paulus sagt am Ende, was ich wirklich sagen wollte, daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe in Ordnung. Und wenn komisch, Paulus geht es gar nicht darum, dass der in Sprachen spricht, in der Gemeinde schweigt. Paulus geht es darum, dass er möchte, dass alle in dieser himmlischen Sprache beten könnten. Er würde es sich wünschen. Alles, was er will, ist, hindert das Sprachengebet nicht, aber es geschehe in Ordnung. So, jetzt ist Ordnung ein komplexer Begriff. Ordnung kann ganz unterschiedlich aussehen. Meine Kinder haben eine andere Vorstellung von Ordnung im Kinderzimmer wie meine Frau. So, ich auch manchmal. Wer schon mal ein Basketballspiel angeschaut hat, aktuell, mein Freund Markus, liebe Grüße nach Alerheim, nach Deiningen. Deiningen. Liebe Grüße nach Deiningen. Aktuell laufen die NBA Finals in Amerika und bei Basketball spielen ja 5 gegen 5, sprich 10 Riesen und ein Ball. So 2 Körbe. Und wenn du als Novize, als jemand, der sich nicht auskennt, beim Basketball zuschaust, dann denkst du dir, was für ein Chaos. Da rennen 10 Männer unterm Korb im Kreis, die stehen sich im Weg, die blocken sich weg, die stehen mit dem Rücken zum Korb, die winken, dann rennen sie wieder davon und dann passen sie und mit Ball und ohne Ball und denkst dir, wie ein Bienenschwarm. Wenn du ein bisschen Ahnung von Basketball hast, dann weißt du, das soll so sein. Das hat System. Das üben die sogar. Da steckt viel Arbeit dahinter, so chaotisch im Kreis zu rennen, dass es aussieht wie Chaos. Aber eigentlich ist es Strategie. Jeder hat einen Laufweg, der wird angezeigt oder reingerufen und so. Und dann läuft ein Spielzug ab und jeder weiß, wo er hinlaufen muss. Wenn du keine Ahnung hast, sieht es aus wie Chaos. Wenn du es verstehst, ist es auf einmal Ordnung. Wer schon mal beim Orchester war, Elbphilharmonie in Hamburg oder irgendwo sonst, wenn du die Ohren zuhalten würdest, würde es aussehen wie Chaos. Da hinten im Eck sitzt irgendwo der mit seiner Pauke und der trommelt da fröhlich vor sich hin, denkst dir, keine Ahnung, also so, da drüben steht der mit dem Kontrabass, ich glaube, die zupfen, und so davor sitzt einer, der streicht auf seiner Geige, die Bläser blasen, vorne fuchtelt einer mit den Händen. Und wenn du es nicht hören würdest, würdest du denken, was für ein Chaos. Erwachsene Menschen, jeder macht, was er will. Aber wenn du ein musikalisches Verständnis hast, verstehst du auf einmal, das ist nicht Chaos, das ist Harmonie. Die spielen gemeinsam. Jeder für sich, aber in Harmonie, in Ordnung miteinander. Und wir sehen, Ordnung kann ganz unterschiedlich aussehen. Wer schon mal in der Grundschule das Vorrecht hatte, bei einem Kanon mitsingen zu dürfen, der weiß, dass manchmal die Grenze zwischen Chaos und Harmonie sehr schmal ist. So, wir könnten es jetzt versuchen, aber ich glaube, wir lassen es lieber. Aber versteht ihr, was ich sagen will? Also ich habe einfach immer bei dem mitgesungen, der am lautesten war. Das war mein Team. So, aber bei einem Kanon singen zwei oder vier Gruppen zeitlich versetzt dasselbe Lied. Und wenn sie es nicht gut hinkriegen, klingt es chaotisch. Aber wenn sie es gut hinkriegen, ist es Harmonie. So, Paulus sagt, hindert das Reden in dieser himmlischen Sprache nicht. Alles aber geschehe in Ordnung. Jetzt denken wir, deutsche Ordnung ist erstens, zweitens, drittens, da gibt's einen Gottesdienstablaufplan, den haben wir sogar, auch wenn es nicht immer so wirkt. So, da steht am Anfang drauf, wer was, wann, wie macht. Und so denken wir müssten das himmlische Sprachengebet und wir einsortieren. Aber Ordnung kann auch ganz anders aussehen. Ich glaube, dass wir den Vers viel besser verstehen, wenn wir verstehen, dass es nicht um laut und leise geht, sondern um öffentlich und privat. Was Paulus schreibt in Vers 27, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde öffentlich, rede aber für sich und für Gott privat. So ganz oft wurde dieser Bibelvers ausgelegt mit laut und leise, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er, darf er nichts sagen. Interessanterweise steht sechs Verse weiter, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es sagt. Und Gott sei Dank haben wir diesen Bibelvers inzwischen überwunden und verstanden. Da gab es einen Kontext, da gab es eine Kultur. Wir verstehen nicht alles, aber wir erlauben Frauen in der Gemeinde zu reden. Sie müssen nicht schweigen. Aber sechs Verse vorher nehmen wir dasselbe Wort schweigen und sein Schweigen heißt still sein. Ich glaube, dass Paulus nicht um laut und leise geht, sondern um öffentlich und privat. Es gibt Gebete, die sprechen wir öffentlich, die sprechen wir von vorne mit dem Anspruch, dass die Gemeinde zuhört, dass wir gemeinsam Amen sagen. Und es gibt Gebete, wie wir vorhin gesungen haben, wo wir alle gemeinsam, jeder an seinem Platz, in seiner Sprache, beten, singen, Gott ehren, was immer du eben möchtest, auf dem Herzen hast. Und es passiert in Ordnung und trotzdem irgendwie durcheinander. Nicht leise, aber privat. Und wir haben Menschen hier im Gospelhaus, die sprechen Deutsch. Manche können nicht mal Hochdeutsch, manche können nur Rieserisch. Ist auch okay. Manche sprechen Italienisch, manche sprechen Rumänisch, andere sprechen Spanisch, andere sprechen Englisch, manche sprechen Französisch, manche sprechen Chinesisch. Ich glaube nicht, aber so. Und wir merken, es bringt keine Unordnung, wenn wir in Ordnung in unserer Lobpreiszeit gemeinsam ein Lied singen. Waymaker, das ist auf Englisch im Original, deswegen lieben wir es, auf Englisch zu singen. Wenn du kein Englisch sprichst und du singst auf Deutsch, ist für uns auch okay. Wenn du das Lied auf Italienisch singst, go for Italienisch, go for Spanisch. So, aber wir singen gemeinsam in Ordnung, ohne Chaos, in unterschiedlichen Sprachen. Und wenn jetzt einer drin sitzt und denkt mir, ach, das ganze Englisch und das ganze Deutsch, ich würde viel lieber in meiner himmlischen Sprache sprechen, go for it. Go for it. Es geht nicht um laut und leise, sondern um öffentlich und privat. Solange du privat für dich, was nicht leise sein muss, im richtigen Setting, kann es richtig laut sein. Wenn alle laut sind, sei auch laut. Ist immer noch privat. Aber in dem Moment, wo es öffentlich ist, könnte es deutsch sein und trotzdem stören. Werden wir gemeinsam auf Englisch Waymaker singen und einer kommt hier vor, schnappt sich das Mikro und fängt auf einmal an, Vater unser zu beten. Wir lieben dieses Gebet, das hat Jesus uns gelehrt. Wir verstehen die Sprache und trotzdem bringt es eine Unordnung rein, weil das nicht zusammenpasst zu dem, was sonst passiert. So verstehen wir, der Unterschied ist nicht zwischen laut und leise, sondern zwischen öffentlich und privat. Was Paulus sagt, ist, ich wünsche mir, dass ihr alle in dieser himmlischen Sprache redet. Ich wünsche mir, dass ihr prophezeit, hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe in Ordnung. Und Ordnung passiert dort, wo wir verstanden haben, was ist öffentlich und was ist privat. Und wenn du privat betest, tu es mit der Sprache, die dir am liebsten ist. Tu es laut, im richtigen Setting, aber tu es in der Sprache, die dir am liebsten ist, Griechisch, Englisch, Deutsch oder eben diese himmlische Sprache. Und alles ist in Ordnung und es passiert strukturiert. An anderer Stelle schreibt Paulus, dass das Sprachengebet, diese himmlische Sprache ein Zeichen sein kann für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wie kann es ein Zeichen sein, wenn sie es gar nicht hören? So, das kann gar nicht anders sein. Also ein Zeichen, das verborgen ist, ist kein Zeichen. So, wenn Sprachengebet ein Zeichen für jemanden, der Gott noch nicht kennt, sein soll, heißt nicht, dass er es verstehen muss, aber ein Zeichen weist auf etwas hin. Menschen kommen zum Gottesdienst und wir singen gemeinsam auf Deutsch, auf Englisch in dieser himmlischen Sprache und jemand sitzt da drin und denkt sich, keine Ahnung, was die hier machen, aber diese Menschen, die haben irgendwas, was ich nicht habe. Irgendeine Freude, einen Frieden, eine Leidenschaft, eine Sprache, ich weiß nicht, was es ist, aber das, was diese Menschen haben, das will ich auch haben. So, und wir beten in Sprachen und sie verstehen es kognitiv nicht und trotzdem wird in ihrem Herzen was entzündet oder angefacht ist, dann, wer ist dieser Gott, den diese Kirche kennt? So, Sprachengebet muss nicht immer ausgelegt sein, aber es muss in Ordnung passieren und es passiert, wenn wir verstehen, was ist öffentlich und was ist privat. An die Gemeinde in Ephesus schreibt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, auch das kennen wir, manche mehr, manche weniger, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet. So, wie werden wir voll Geist? Erstens, indem wir zueinander in Psalmen singen, in Loblieder singen und drittens in geistlichen Liedern. Das Wort, das hier im Griechischen steht, heißt pneumatische Lieder. Pneuma ist einfach nur Geist, der Heilige Geist. So, wie werden wir voll Geistes? Indem wir in Psalmen singen, indem wir Loblieder singen, indem wir pneumatische Lieder singen. Und das ist das, was wir als Gospelhaus versuchen, wenn wir eine Worship-Zeit haben. Lass uns Psalmen singen, lass uns Gebete singen, lass uns Loblieder singen, lass uns klatschen, lass uns Gott ehren und lass uns in dieser pneumatischen, in dieser himmlischen Sprache singen, die Gott gegeben hat mit dem Heiligen Geist. Und es stärkt unseren inwendigen Geist. Wer in Sprachen betet, kommt so ein bisschen auf die Zielgerade, der ehrt Gott, der ehrt Gott. In Apostelgeschichte 2 an Pfingsten lesen wir, dass sie anfingen, diese Sprache zu sprechen. Menschen waren in der Stadt, aber weil es ein Pfingstfest war, aus allen Herren Ländern kamen Menschen mit unterschiedlicher Sprache und festgestellt auf einmal, wir verstehen die. Wir verstehen deren Sprache, die sie nie gelernt haben, aber die vom Himmel kommt. So, es war eine existenzielle Sprache, aber keine, die sie kannten. Aber die anderen Zuhörer haben es verstanden und sie hörten sie in ihren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Wer in Sprachen singt, wer in Sprachen redet, wer in Sprachen betet, der ehrt Gott, der singt und redet von den großen Taten Gottes im Alten Testament, von den großen Taten Gottes im Neuen Testament, von den großen Taten Gottes in deinem Leben, von den großen Taten Gottes in dem Leben von uns als Kirche. Wer in dieser himmlischen Sprache spricht, erstens, der ehrt Gott. Zweitens, wer in dieser himmlischen Sprache redet, der kommuniziert mit Gott. Die Richtung ist nicht in erster Linie zu deinem Nachbar, zu deinem Pastor, sondern ist eine Gebetssprache, ist eine Sprache, in der wir mit Gott kommunizieren. Paulus sagt, wer in einer himmlischen Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wenn jedes Sprachengebet ausgelegt werden müsste, wäre dieser Vers gar nicht möglich, weil Sprachengebet kein Geheimnis mehr wäre. Gott sagt, es ist ein Geheimnis. Kinder, Teenager wünschen sich das manchmal, früher gab es die Löffelsprache, so mit ihrer Freundin Geheimnisse austauschen zu können, ohne dass es der Papa und die Mama gleich mitbekommen. Eine Geheimsprache. Manchmal kommen wir zum Gottesdienst und wir wollen beten. Wir wollen Gott feiern, wir wollen aber auch unsere Not zu Gott bringen, aber wir wollen nicht, dass es gleich jeder mitbekommt. Paulus sagt, sing in Sprachen, bete in Sprachen, in der himmlischen Sprache. Gott versteht's und alle drumherum wissen nicht Bescheid. Was machst du, wenn du zum Gottesdienst kommst und was dich am meisten beschäftigt, sind deine Hämorrhoiden oder deine Blasenentzündung. Und du würdest so gerne zu Gott schreien, dass er eingreift, dass er ein Wunder tut, dass deine Kinder wieder umkehren, dass du frei wirst von Pornografie, von Essstörungen, von Minderwertigkeitsgefühlen, aber du willst nicht, dass gleich alle drei Reihen mitbekommen, wo du stehst und wie es dir geht. Paulus sagt, sprich in der himmlischen Sprache, sprich in der Sprache des Heiligen Geistes und du sprichst mit Gott, nicht zu Menschen im Herzen, aber teilst du Geheimnisse mit Gott. Gott versteht's. Die meisten von uns waren schon mal in einem Setting, wo kleine Kinder anfangen, die Sprache zu lernen. Ba, 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 ba und so. Und schwierig zu verstehen am Anfang. Wollen sie trinken, wollen sie essen, wollen sie Fernsehen schauen, wollen sie den Tisch abräumen, was wollen sie? Und die kommen dann auf dich zu und du sitzt da ganz hilflos und du verstehst kein Wort. Und was machen wir instinktiv? Wir schauen zur Mama, weil die Mama versteht ihr Kind. Nicht kognitiv, aber im Herzen. Die Mama weiß, er hat Hunger. Die Mama weiß, er will noch Tiramisu. Die Mama weiß, sein Freund kommt morgen zu Besuch und er freut sich drauf. Die Oma war da und hat ein Geschenk mitgebracht. Die Mama weiß, was das Kind sagen möchte, ohne dass es kognitiv Sinn macht. Kannst du dir vorstellen, dass dein himmlischer Vater dein Herz kennt, deine Sprache versteht, auch wenn sie für dich kognitiv keinen Sinn macht? Aber dein Vater im Himmel weiß Bescheid. Alle drumherum denken, es ist nur Geprappel. Alle drumherum denken mir, keine Ahnung, was der da neben mir macht. Aber dein Vater im Himmel kennt dein Herz. Wer in Sprachen redet, sagt Paulus, der spricht nicht zu Menschen, sondern der spricht zu Gott. Und im Herzen tauscht er Geheimnisse aus. Wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst, sagt Paulus. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du zum Gottesdienst kommst, wenn du spazieren gehst, wenn du auf deiner Arbeit bist und du sprichst in dieser himmlischen Sprache, dass es deiner Seele gut tut, dass es deinen Geist erfrisst, dass es dich befreit, dass du Dinge loslassen kannst, dass das Glauben in deinem Herzen aufsteigt, dass wenn dein Geist mit Gottes Geist connected ist, dass da was passiert, was für dich bedeutsam ist. Paulus sagt, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Und wiederum, was ist die Agenda des Teufels? Zu rauben, zu stehlen und zu verderben. Das ist wie wenn Gott dir ein E-Bike zur Verfügung stellt und du vergisst aufzuladen. Kannst du schon fahren, aber es ist halt mühsamer. Aber wie cool ist es, wenn du nicht nur ein E-Bike hast, sondern wenn du es auch auflädst und wenn es dich trägt, schneller und weiter, als du aus eigener Kraft jemals laufen könntest. Man kann seinen Glauben auch ohne den Heiligen Geist leben. Man kann seinen Glauben auch ohne Sprachengebet, ohne diese himmlische Sprache lesen. Und das ist nicht richtiger oder falscher, nicht besser oder schlechter, ist einfach mühsamer. Weil wir mehr aus unserer eigenen Kraft tun müssen. Und Paulus sagt, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Und ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du nicht nur an Pfingsten 2 Wochen Ferien feierst als Schüler, sondern dass du die Kraft Gottes feierst, die ausgegossen ist auf alles Fleisch, auf Männer, auf Frauen, auf Jung, auf Alt, auf Knechte und Mägde, der Heilige Geist, der in dir lebt und in diese Sprache zur Entfaltung kommt, nicht nur, aber auch, und es baut dich auf. Wer in Sprachen redet, der stärkt seine Waffenrüstung. Wer schon öfter mal in der Kirche war, hat vielleicht schon mal gehört, Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus von der Waffenrüstung, die Lenden gegürtet mit der Wahrheit, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist so ganz fromme, bildliche Sprache, dem Schild des Glaubens. Da heißt es ganz am Ende, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. An der Stelle endet für uns in der Regel der Absatz. Die Waffenrüstung ist abgeschlossen. Da geht es aber noch weiter. Mit allem Gebet und Flehen. Betet zu jeder Zeit im Geist, im Pneuma. So, deine Waffenrüstung ist nicht ganz komplett, wenn wir den letzten Part weglassen, im Geist zu beten, zu Gott zu singen. Und möchte einfach Mut machen, möchte dich einladen, möchte dich umwerben, diese himmlische Sprache in deinem Leben zur Entfaltung zu bringen. Was mir ganz wichtig ist, am Ende des Tages geht es nie um das Spektakel, sondern es geht immer um die Reise, um den Prozess. Es gibt Menschen, die haben spektakulär geheiratet. Mit Pomp und mit Pferden und mit Feuerwerk und mit Mega-Essen und am See und hast ihn nicht gesehen. Aber nur weil deine Hochzeit spektakulär ist, heißt so lange nicht, dass deine Ehe großartig ist. Es gibt Menschen, die haben spektakulär geheiratet und sind spektakulär gescheitert. So, es gibt Menschen, die haben ganz einfach geheiratet, weil sie jung waren, weil sie kein Geld hatten, weil es ihnen nicht wichtig war. Es gibt Menschen, die waren beim Standesamt, haben die Unterschrift getätigt, sind verheiratet. Und es war völlig unspektakulär. Aber du hast eine großartige Ehe. Weil du verstanden hast, dass deine Ehe nicht von dem Spektakel am Anfang lebt, sondern von der Substanz über die Jahre. Das Wandeln im Geist als Christ hängt nicht so sehr vom Spektakel am Anfang ab, sondern von der Substanz während der Reise. Ich weiß nicht, ob deine Geistestaufe spektakulär war. Wenn ja, großartig. Wenn nein, auch nicht schlimm. Entscheidend ist am Ende, was danach passiert. Und Sprachengebet ist wie ganz vieles im Glauben eine Glaubenssache. Eine Glaubenssache. Uns wird vergeben durch Glauben. Wir werden von neuem geboren durch Glauben. Heilung geschieht durch Glauben. Das Allermeiste, was wir im Glauben empfangen, geschieht durch Glauben. So, und genauso ist es mit dem Sprachengebet, es geschieht im Glauben. Du kannst es nicht verdienen, du musst es dir nicht verdienen, aber es braucht Glauben, es zuzulassen. Das ist eine Entscheidung. Paulus schreibt von anderen Gaben, unter anderem von der Gabe des Gebens. Menschen, die Gabe haben, großzügig zu sein. Wir alle sollten großzügig sein, aber es gibt Menschen, die sind einfach Champions League. Kennst du vielleicht so ein paar, die haben eine Großzügigkeit. Nicht nur, weil sie reich sind, das ist eine Herzenshaltung. Man kann auch arm sein und großzügig sein, man kann reich sein und geizig sein. Aber es gibt Menschen, die haben eine Gabe des Gebens. Aber auch bei den Menschen springt der 100-Euro-Schein nicht von alleine aus dem Geldbeutel. So, sondern der Klingelbeutel geht durch die Reihen und es ist eine Entscheidung. Den Geldbeutel rauszuziehen, zu gucken, was drin ist, eine Entscheidung zu treffen, die Hand zu benutzen, es reinzuschmeißen. So ist eine Gabe des Gebens, die Gott schenkt, aber es ist unser Glauben und unsere Entscheidung, es zu praktizieren. Genauso ist es mit dem Sprachengebet auch. Es ist was, das Gott uns schenkt und gleichzeitig was, das wir durch unseren Glauben, durch unsere Entscheidung aktivieren. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Ich möchte dich einladen, nochmal mit uns aufzustehen. Wir haben noch zwei Songs vorbereitet und soll einfach eine Zeit sein, wo wir nochmal gemeinsam Gott suchen, wo wir uns öffnen, wo wir uns ausstrecken, wo wir auch in dieser himmlischen Sprache beten wollen. Vielleicht bist du schon Profi. Aber es geht nicht darum, Profi zu sein, sondern es geht darum, es zu praktizieren, dran zu bleiben, im Gottesdienst, zu Hause. Vielleicht hast du noch nie irgendwas von diesem Heiligen Geist gehört. Dann leite dich ein, Jesus in dein Leben einzuladen, Kind Gottes zu werden. Sein Gott, vergib mir meine Schuld. Vergib mir, wo ich meinen eigenen Turm gebaut habe, wo ich dachte, ich brauche dich nicht. Komm in mein Leben und sei du mein Herr. Und erfüll mich mit diesem Heiligen Geist. Ich möchte aufhören, mein Leben aus eigener Kraft zu bewältigen, mit Ellenbogen Karriere zu machen, auf den Knien und durchs Leben zu robben. Gib mir übernatürlich Kraft. Gib mir diese himmlische Sprache, mit der ich mich selber auferbauen kann. Wisst ihr, Pfingsten war vor knapp 2000 Jahren, aber Pfingsten ist immer wieder. Pfingsten ist überall dort, wo Menschen ihre Herzen öffnen, wo Menschen im Glauben diese himmlische Sprache anfangen zu singen. Und manchmal passiert es spektakulär, manchmal wird es uns warm, manchmal empfinden wir eine Gänsehaut, manchmal fühlen wir, wie es einfach raus will, wie es sprudelt und manchmal ist es einfach eine Entscheidung. Diese Silben, die sich in unserem Kopf irgendwie formen, du denkst, das klingt nicht nach Deutsch, das klingt nicht nach Englisch, das ist auch nicht Swahili, aber es ist da. Und Mama, es ist an uns, im Glauben diese Silben auszusprechen, diese Halbsätze auszusprechen und es sprudeln zu lassen. Lade dich ein, während wir den Song singen. Du kannst auf Deutsch singen, du kannst auf Englisch singen, du kannst in deiner Muttersprache singen. Aber ich lade dich auch ein, in dieser himmlischen Sprache zu singen, um Gott Raum zu schaffen, Raum zu geben in deinem Leben. Danke, Jesus.